ich war erstmal gar nicht fähig zu arbeiten. Ich war so krank durch die Traumatisierung, die ich vor der Haft erlebt habe und die ich während der Haft weitergeführt habe, dass ich erstmal gar nicht fähig war. Jemand, der bereits gestohlen hat oder gewalttätig war, hat gezeigt, dass er das kann. Das heißt nicht, dass andere das nicht können, aber es das heißt, du kannst es auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist für einen Arbeitgeber ein Problem. Diese Leute, die so früh angefangen haben, Drogenkriminalität, gerade in der Drogenkriminalität, da sind sehr viele sehr begnadete Unternehmer dabei, die wir eigentlich als Gesellschaft verlieren, dadurch, dass wir das Selbstständigsein so außerhalb ihrer Reichweite legen.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es ganz genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work Exposed. Wir haben vor 2 Wochen schon in Teil 1 über das Thema gesprochen, über das wir auch heute sprechen werden, und zwar das Thema Arbeit in und nach der Haft. Arbeit als großer Bestandteil der Resozialisierung und der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Und dafür haben wir einen ganz, ganz tollen Gast heute bei uns sitzen, das ist Maximilian Pollux. Ich sage gleich nochmal ein paar mehr Takte zu dir, aber vielleicht schon mal jetzt herzlich willkommen, schön, dass du auch im zweiten Teil hier wieder da bist.
Hier ist super bequem.
Super, ne? Muss auch sagen, diese Sofas sind grandios. Genau, ganz kurz zu dir, für alle, die Teil 1 noch nicht gehört haben, große Empfehlung, mach das unbedingt nochmal. Aber damit man vielleicht nochmal ganz kurz weiß, wer bist du eigentlich? Du warst als Jugendlicher Intensivstraftäter, du warst 10 Jahre in Haft. Und wenn ihr wissen wollt, wieso Maximilian in Haft saß, hört auch da nochmal in Teil 1 rein, da hast du ein bisschen mehr dazu erzählt. Nach der Entlassung hat er es sehr erfolgreich, muss man sagen, geschafft, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Er ist heute Podcaster. Er macht sehr wichtige Präventionsarbeit mit seinem Verein Sichtweisen e.V. Anti-Gewalt-Trainer bist du außerdem. Du bist auch noch Autor von einem Bestseller, Spiegel-Bestseller. Gefährliches Ego, wenn Narzissmus tödlich endet. Habe ich auch reingelesen und ich fand es spannend, weil es ist ja so eine Mischung aus Sachbuch, wo du die Geschichten bekannter narzisstischer Verbrecher erzählst, aber auch ein bisschen autobiografisch, weil du ganz offen mit deiner eigenen Narzissmusdiagnose umgehst. Erwähne ich hier, weil es auch später in der Folge nochmal Thema werden wird. Also bleibt gespannt. Und du bist der ideale Gast. Wir haben vor 2 Wochen schon drüber gesprochen, wie du das Thema Arbeit während der Haft für dich wahrgenommen hast, ob du gearbeitet hast, wie du gearbeitet hast und auch, was für Maßnahmen es dann während der Haft gab, um dich auf die Zeit nach der Haft vorzubereiten. Und genau da wollen wir auch heute anknüpfen. Wir haben ja in Deutschland einen Rechtsstaat, der auf Rehabilitierung und Resozialisierung sehr viel Wert legt. Heißt, das Ziel der Resozialisierung ist es in der Regel, dass StraftäterInnen und Straftäter auf den Einstieg in das gesellschaftliche Leben nach der Haft gut vorbereitet werden. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, so ein gutes Übergangsmanagement zu schaffen. Und wir haben in der letzten Folge eben schon drüber gesprochen, so reibungslos klappt das bisher noch nicht. Da gibt es noch einige Stellschrauben. Heute wollen wir jetzt mal den Blick darauf lenken, wie es eben nach der Haft weitergeht. Und vor allem natürlich mit dir darüber sprechen, wie du diese Zeit wahrgenommen hast, wie für dich der Einstieg in den Arbeitsmarkt nach der Haft war. Und genau, ich habe dazu nochmal gelesen, fand ich ganz spannend. Es gibt sogar so Eingliederungszuschüsse für ArbeitgeberInnen, wenn sie ehemalige Häftlinge eben aufnehmen, denen eine Chance geben, dass sie dann eben Zuschüsse bekommen, weil sie zum Beispiel sehr viel Aufwand mit der Einarbeitung haben, weil natürlich keine Branchenkenntnisse vorliegen. Es gibt aber keine gesetzliche Verpflichtung, ehemaligen Gefangenen Jobs zu geben. Ne, das ist eine rein freiwillige Sache im Prinzip. Und Statistiken zeigen eben leider auch, dass es eben für ehemalige Straftäter sehr, sehr schwierig ist, Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt.
Es ist ja auch also komplett nachvollziehbar. Ich meine, wenn ich jetzt kann jeder in sich selbst reinschauen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Jemand, der nicht vorbestraft ist oder jemand, der wegen Diebstahl vorbestraft ist. Wen stelle ich ein? So, erstmal.
Ja.
Allein vom Papier her. Das heißt, dieses Stigma ist auch gewisserweise zu Recht. So, das muss man auch sehen. So, jemand, der bereits gestohlen hat oder gewalttätig war, hat gezeigt, dass er das kann. Das heißt nicht, dass andere das nicht können, aber das heißt, du kannst es auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist für einen Arbeitgeber ein Problem. Ich bin selber Arbeitgeber. Wir haben bei den Sichtweisen zum Beispiel extra was anderes gemacht. Eins der Dinge ist ja, wenn du rauskommst, was machst du so? Dann hast du hast diese, ich hatte Zusatzqualifikationen, ich hatte diese Ausbildung, ich war aber ein lausiger Bürokaufmann. Ich habe das ja nur gemacht, damit ich eine Ausbildung habe. Ich war ein besserer Student so irgendwie, das wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe mein Fachabi dort auch gemacht. Das finde ich zum Beispiel extrem wichtig, dass nicht nur Ausbildungsberufe gelehrt werden, sondern auch die Möglichkeit für die, die es kognitiv hinkriegen, den Weg des Studiums zu gehen. Ne? Das ist viel, also was will ich einen Gefangenen, der 10 Jahre gesessen hat und ich habe die Möglichkeit, dass der mit einem Master rauskommt?
Ja,
das ist genau das, was ich will. Dann kann der uns richtig schön was zurückgeben als Gesellschaft. Aber eine Sache, die noch wichtiger ist, in meinem Bereich, in dem ich dann gegangen bin, ich war erstmal gar nicht fähig zu arbeiten. Ich war so krank durch die Traumatisierung, die ich vor der Haft erlebt habe und die ich während der Haft weitergeführt habe, dass ich erstmal gar nicht fähig war. Dann kommst du raus nach so einer langen Haftzeit. Ich habe in den ganzen Jahren nicht so viele Leute gesehen, wie ich jetzt auf dem Weg vom Hauptbahnhof hierher gesehen habe. Mhm. Allein das mit den Menschen, allein das, die Situation auf dem Weg zur Arbeit. Dort, der Weg zur Arbeit ist maximal 2-3 Minuten zu Fuß.
Ja, ja.
Jetzt fährst du vielleicht eine Dreiviertelstunde dorthin mit den Öffentlichen, kommst dort an, bist nicht mehr gewohnt, Bus zu fahren, bist nicht mehr gewohnt, U-Bahn zu fahren. Du kommst dort an, dein Akku ist komplett leer. Und da sagen die Leute jetzt auch vielleicht wieder, ja, das ist ja seine Schuld. Aber es nützt ja nichts. Ob wem seine Schuld ist, das ist ja vollkommen egal. Es geht darum, dass derjenige vielleicht gar nicht arbeiten kann am Anfang in einem normalen Arbeitsverhältnis. Das muss man auch sehen. Also ich bin arbeitsunfähig geschrieben worden vom Jobcenter, vom Amtsarzt.
Direkt nach der Haft.
Direkt nach der Haft. Die haben gesagt, die haben mich einmal angeschaut, die haben 2 Minuten mit mir geredet und die haben gesagt, ai, sie kriegen einen anderen Vermittler. Und dann habe ich schon gemerkt, so alles wurde komisch. Dann war nicht mehr eine Vermittlerin mit irgendwie 100 Fällen, sondern ein Typ, der irgendwie 8 Fälle hat und er so sich voll die Zeit genommen hat und irgendwie so ganz langsam geredet hat. Ich verstehe sie schon auch, wenn sie schnell reden, aber da habe ich erstmal gemerkt, okay, also ich galt als Härtefall. Mhm. Was auch Sinn macht, weil ich bin mit 31 da gesessen, habe noch keinen Tag in Freiheit gearbeitet, außer mal mit 15 irgendwie bei McDonald's. Und wer will mich einstellen? Da kann ich noch so viele Ausbildungen haben, noch so viel Ding. Den Job gibt's nicht.
Ja.
Außer ich gehe wieder in eine Hilfsarbeit. Also würden mir die Qualifikationen nichts bringen. Das sind Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich bin dann umgezogen, hatte eine ganz tolle Vermittlerin beim Jobcenter, der ja Fokus war, ganz klar, dieser Mann muss gesund werden. Und erst dann können wir in den Arbeitsmarkt vermitteln. Und ich hatte das Glück, die wichtigste Resozialisierungsmaßnahme ist nämlich eigentlich das soziale Umfeld, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die nichts mit Kriminalität zu tun hat, die Vollzeit arbeiten gegangen ist, um mich in der Zeit zu stützen, die gemeinsam mit mir ein Leben für die Zukunft aufgebaut hat und die gesagt hat, wir finden was, was du kannst. Und dann war ich das erste Mal, ich mache es ganz kurz, in der Schule und habe in der Schule über das geredet, was ich erlebt habe. Mhm. Und hatte das erste Mal die Möglichkeit, eine der echten Qualifikationen, die auf keinem Papier standen, nämlich meine Erfahrung, in Wert zu verwandeln. Auch wenn es erst ein emotionaler Wert war und den Leuten geholfen hat, wurde über die Jahre ein monetärer Wert daraus. Ich habe angefangen, ehrenamtlich in Schulen zu gehen. Mhm. Dann habe ich mich irgendwann getraut, nach dem Geld für den Bus zu fragen, den ich gebraucht habe, um dorthin zu fahren. Dann habe ich irgendwann gesagt, glaubt ihr, ihr könnt mir 150 Euro geben für den Vormittag, damit ich Geld verdiene? Das ist alles weggegangen von meinem Hartz IV. Also damals noch Hartz. Es ist weggegangen von diesen 400 Euro. Die habe ich abbezahlt mit diesen 150 Euro. Und dann hatte ich am Ende immer so 400 Euro mehr oder 300 Euro mehr. Und das wurde immer mehr. Und heute, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, am Ende hatte ich 700 Workshops gemacht.
Krass.
In verschiedenen Einrichtungen in ganz Deutschland. Und am Ende war mein Tagessatz Richtung 1500 Euro. Von 500 Euro aufwärts. Und das ist der Weg, den ich gegangen bin in die Selbstständigkeit. Und ich war damals auch, das hat mir die Arbeitsvermittlerin gesagt, sie hat gesagt, ich bin der Erste, den sie gesehen hat, der aus der Arbeitsunfähigkeit in eine Selbstständigkeit gegangen ist.
Ich wollte es auch schon gerade sagen, das ist jetzt nicht die Norm, den Weg, den du eingeschlagen hast.
Aber es wären mehr Leute dazu fähig.
Ja?
Es wären mehr Leute dazu fähig. Wir leben, ich glaube, viele dieser Menschen sind keine Arbeitnehmer, sondern sind selbstständige Leute.
Mhm.
Da meine ich jetzt nicht den Axtmörder, der davor Schreiner war, dann seine Frau erschlagen hat, der kann danach bitte wieder Schreiner werden.
Mhm.
Aber diese Leute, die so früh angefangen haben, gerade in der Drogenkriminalität, da sind sehr viele sehr begnadete Unternehmer dabei, die wir eigentlich als Gesellschaft verlieren, dadurch, dass wir das Selbstständigsein so außerhalb ihrer Reichweite legen.
Mhm. Wie lange hat das dann gedauert, der Prozess, den du eben geschildert hast?
Ich bin jetzt 11 Jahre
entlassen. Und so lange, also bis du, sag ich mal, gutes Geld verdient hast?
4 Jahre, 5 Jahre.
Mhm. Heftig.
Ja. Krass, ja.
Wie sieht das denn aber so ganz typisch aus, wenn man jetzt, also du hast ja gesagt, du musstest erstmal wieder gesund werden, ne? Wurde es dann auch wo war das, bei der Arbeitsagentur?
Ich weiß nicht, mit Jobcenter. Ja, ich habe das komplett gelöscht, das ist so.
Alles gut.
Ich weiß, die gibt's, aber die werden mich nie wieder sehen.
Ich muss nicht nochmal hin. Wenn man jetzt gesund, sag ich mal, rauskommt, wie läuft das dann typischerweise ab? Also dann wird geguckt, okay, in der Wirtschaft werden gerade vielleicht viele Schreiner gesucht. Also wenn du jetzt auch vielleicht keine Ausbildung im Gefängnis gemacht hast vorher oder...
Im Idealfall beginnt es während der Entlassungsvorbereitungen. Das wäre so der Idealfall, dass wir sagen, okay, jemand wird in sagen wir mal, in einem Jahr entlassen. Wir fangen langsam mal an. Ein paar Stunden raus, Wochenende raus. Wir besorgen all diese Dinge, die der nicht hat. Personalausweis. Wir machen, dass die Unterlagen alle
da sind. Man hat keinen Personalausweis.
Naja, was hast du für einen Personalausweis, wenn du 8 Jahre gesessen bist? Wo ist denn der?
Ja.
Liegt der auf der... Wo, du hast gar nichts. Du hast keine Wohnung, du hast keinen Personalausweis, du hast kein Konto, du hast nichts.
Ja gut, man braucht ja auch keinen.
Ja, läuft dein Handyvertrag weiter? Läuft dein Mietvertrag weiter? Nein, dein Ausweis ist abgelaufen. Wenn du ihn überhaupt hast, physisch hast, so. Also der hast du ja nicht in der Hand. Wenn, dann haben die den, die Polizei. Und wo haben die den? Such mal, finde das mal. Du hast nichts. Je länger die Haftstrafe, desto weniger hast du. Okay. Also diese ganzen Dinge müssen während der Entlassungsvorbereitungen im Idealfall gemacht werden. Wohnung. Denn machen wir uns nichts vor, ohne Konto kriegst du keine Wohnung.
Ja.
Ohne Wohnung kriegst du keinen Job. So, das ist unser Problem mit von wegen, in Deutschland muss keiner obdachlos sein. Frag die Obdachlosen, ob das nicht doch so sein kann. Und du hast gesagt, die Leute kommen raus gesund, es gibt keinen, der gesund rauskommt.
Okay.
Das widerspricht dem, was dir davor passiert ist. So, also du kommst definitiv entwurzelt raus und bist auf jeden Fall verwirrt in irgendeiner Form. Ob das so auffällig ist, dass alle anderen es merken, aber du selber merkst es. Du merkst, dass man deine Tür auf- und zugesperrt hat und du jetzt wieder einen Schlüssel hast. Du merkst, dass du jetzt einen Briefkasten hast, an den du erstmal deinen Namen kleben sollst. Du hast nicht mal einen Drucker, wie machst du das? Schreibst auf Papier, okay, ich muss erstmal Tesafilm kaufen. Weißt du? Also all das merkst du. Und in der Zeit gleichzeitig schon einen Job zu finden oder auszuüben, ist eigentlich unmöglich.
Stimmt.
Und das ist eines der großen Probleme. Mein Job war innerhalb kürzester Zeit Jobcenter. Das ist ein Job für jemanden, der nicht mehr machen kann als eine Sache am Tag. Weil ich war nach dem einen Jobcenter-Termin, war ich erschöpft. So überfordernd war allein die Reizüberflutung für mich. Ich hab doch keine Autos gesehen. Ein Fahrstuhl war wild für mich. Ich so, wow, okay,
krass.
Und das nach nur 10 Jahren.
Ja.
Jetzt natürlich bei kürzeren Strafen ist diese Entwurzelung nicht so krass, aber das ist was wir mit reinbeziehen müssen. Also Entlassungsvorbereitung, offener Vollzug, so viel wie möglich. Offener Vollzug ist die Lösung für dieses Problem. Heißt, der Gefangene bleibt meiner Meinung nach ab der Hälfte seiner Strafe, sollte jeder Gefangene in den offenen Vollzug kommen, spätestens.
Einmal kurz, offener Vollzug ist, dass man nur noch zum
Im Ideal Schlafen nur noch nachts.
Okay, ja.
Heißt, in dieser Zeit suchst du dir deine Ausbildung, suchst du dir deinen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber sollte dann, ist informiert, ist involviert, ist in direkten Austausch mit der Anstalt. Das ist der Idealfall.
Ja.
Jetzt hast du hier einen Job, jetzt kriegst du das Gehalt kann wegen mir noch abgeführt werden übers Gefängnis, damit du da dann schon deine Haftkosten wegen mir bezahlst. Das sind noch tolle Ansätze.
Ja.
Und dann, wenn du entlassen wirst, ist das Einzige, noch eine eigene Wohnung zu finden. Und das ist dann schaffbar. Aber rauszukommen, Wohnung, Job, alle Sachen, alle Behördengänge, das auf einmal. Für jemanden, der davor schon nicht besonders gut war in all dem, sonst wäre er nicht im Knast, ist illusorisch.
Ja.
Und ja, als Gesellschaft, genau, den Leuten müssen wir helfen. Weil jetzt ist dann wieder, ich weiß, ich spüre das, jetzt sitzt man zu Hause und sagt, ja, mir hilft doch auch keiner. Mich langweilt es auch, dass ich Steuern, also ich komme mit Steuern nicht klar und so, muss ich ja auch lernen, muss ich auch mal. Aber darüber müssen wir, über das Ding muss ich springen, wenn ich wirklich dieses Problem lösen will. Darüber muss ich hüpfen. Ja, wir müssen denen helfen, weil die verursachen sonst noch mehr Schaden.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja Resozialisierung, ist ja nicht nur Sinn und Zweck, dass es dann den ehemaligen Gefangenen besser geht, sondern es ist ja auch einfach der Versuch, zukünftige Straftaten zu verhindern und für Sicherheit in der Gesellschaft zu sorgen. Ne? Also da beißt sich die Katze ja sonst ein bisschen in den Schwanz. Irgendwie muss es ja funktionieren und ineinander greifen. Wir haben ja nicht umsonst so ein System. Eigentlich.
Und im Idealfall kommt was raus wie ich, das wirklich viel zurückzahlt auch. Also ich finde, also Steuern sind übel, das ist echt.
Mich würde mal interessieren, hast du jemals eine Bewerbung geschrieben nach deiner Haft? Oder war das wirklich, du hast es geschildert zum Prozess, ne? Es ist irgendwie Stück für Stück.
Ich habe keine Bewerbung geschrieben, ich kenne aber viele Leute, die das tun. Und sie haben die Möglichkeit natürlich zu lügen. Beziehungsweise es ist ja kein Lügen, man lässt es weg. Die meisten Anstalten haben nicht JVA, bla bla bla, Elektrobetrieb, JVA, sondern sie haben Elektrobetrieb und dann die Anschrift. Jetzt könnte natürlich ein findiger neuer Arbeitgeber das googeln und nachschauen, dann würde er sehen, dass es die JVA ist. Aber erstmal steht es nicht drauf.
Okay.
Und es ist auch nicht verpflichtet, außer in Berufen, in denen du ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen musst. Also ne, sowas wie Erzieher oder so. Alle anderen müssen das nicht angeben.
Okay.
Und das muss man auch sich mal überlegen. gerade wenn du dann umziehst, dann wissen die das nicht. Heute äußere Passauer Straße 90, Straubing kennt keine Sau in Rheinland-Pfalz. Aber dann gehst du natürlich in den Betrieb mit dem Wissen, dass es etwas gibt, was, wenn es rauskommt, vielleicht dazu führt, dass du einen Job verlierst. Und das ist, baut wieder Druck auf. Es gibt auch Arbeitgeber, die das auch ausnutzen. Leute, die eben darauf angewiesen sind. Und da gibt es gerade Situationen, wenn du selber auf Bewährung bist. Und das ist auch eines der Probleme mit den Jobs, die du dann in Haft bekommst. Da sind nicht alle Arbeitgeber sind cool. Da gibt es auch Leute, die das ausnutzen. Die sagen, du bleibst ein bisschen länger halt, ne? Weil sonst, du darfst deinen Job ja nicht verlieren. Wenn du deinen Job verlierst, bleibst du in Haft zum Beispiel. Diese Jobs, wo du offener Vollzug, du gehst tagsüber hin, abends zurück, wenn du den verlierst, kann das sogar dazu führen, im schlimmsten Fall, vielleicht mit einer Beschwerde des Arbeitgebers dazu, dass du wieder in den geschlossenen Vollzug verlegt wirst.
Also richtiges Machtmissbrauch eigentlich, ne?
Im schlimmsten Fall Machtmissbrauch, im besten Fall die beste Wiedereingliederung. Also das Spektrum ist weit, liegt einzig und allein dann am Arbeitgeber, oder nicht einzig und allein, aber zu Großteil am Arbeitgeber.
Ist es von Vorteil, radikal ehrlich mit seiner Haft zu sein gegenüber einem Arbeitgeber?
Wenn du jetzt deinen Arbeitgeber eben die Wahrheit sagst und der stellt dich trotzdem ein und der ist bereit zu verstehen, warum du heute schon wieder zu spät bist, obwohl du doch nur 20 Minuten Fahrtweg hast, weil es für dich zweimal umsteigen halt einfach sein kann, dass du dich verfährst. So. Und der dann nicht sagt, du bist eine faule Sau oder du kommst mit Absicht zu spät, sondern das liegt daran, dass er halt einfach jetzt 10 Jahre lang keinen Arbeitsweg hatte. Dann ist es sinnvoll. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, das ist der Traumjob, den ich da kriegen könnte. Und das mache ich mir dadurch nicht kaputt. Und erst gehe ich dorthin und ich arbeite mir den Arsch ab, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Es gibt auch Menschen, die einfach darüber nie widersprechen wollen. Die auch für sich selber einen Schnitt machen und sagen, ich bin das nicht mehr. Ab dem Tag meiner Entlassung ist die Strafe abgegolten und es ist vergangen. Und dann muss ich das auch niemandem sagen. Dann könnte man argumentieren, radikale Ehrlichkeit für so jemanden wäre auch zu sagen, das ist nicht mehr relevant. Und darüber muss ich nicht mehr reden, weil es wird nie wieder vorkommen und es bin nicht mehr ich.
Fair.
So. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen und deine Narzissmusdiagnose. Ich habe in dein Buch hereingelesen und ich fand den Anfang besonders spannend, wo du von der Genese erzählt hast, wie du zu dieser Diagnose gekommen bist und dass eigentlich deine Frau zuerst gesagt hat, warte mal, du bist Narzisst. Und dann hast du die Kriterien aufgezählt. Und ich fand es ein bisschen lustig, weil wir schreiben ja auch relativ viele Artikel bei uns in der Redaktion zum Thema, bereite dich auf deine Bewerbung vor, auf dein Bewerbungsgespräch. Und ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, da deckt sich ganz schön viel. Also ich zitiere mal so ein bisschen Stichpunkte. Ein grandioses Selbstwertgefühl, Fantasien von Erfolg und Macht, ein Glaube, etwas Besonderes, Einzigartiges zu sein, ein Anspruchsdenken zu haben oder auch andere zu nutzen, um eigene Ziele zu erreichen. Das könntest du auch im Prinzip so als kleinen Pitch mitgeben, zu sagen, dieses Selbstbewusstsein brauchst du im Bewerbungsgespräch, um irgendwie voranzukommen. Würdest du sagen, dass dir nach der Haft, jetzt rückblickend, du weißt es ja noch gar nicht so lange mit der Diagnose, aber dir diese, ich sag mal, Charaktereigenschaft geholfen hat?
Narzissmus kann eine Charaktereigenschaft sein. Wir alle sind narzisstisch. Wir haben in dem Buch so ein bisschen den Satz, Narzissmus ist wie Körpergröße, jeder hat eine. Aber der Narzissmus, den ich habe, ist nicht mehr der Narzissmus, sondern ich bin 2,15 Meter so. Und ab dann entsteht Leidensdruck. Also es ist eine Persönlichkeitsstörung, nicht mehr eine Eigenschaft. Und die hindert eher, als dass sie nützt. Das ist so auch Teil des, sonst wäre es nicht pathologisch. Also es wird pathologisch durch Leidensdruck. Und ich habe andere Diagnosen wie ADHS, bei denen es super einfach war. Nimm mich raus aus dem Setting Schule, setz mich hin und erlaub mir, so zu arbeiten, wie ich will. Dann habe ich nämlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch, habe so ein Walking Pad, habe meinen Hund hier noch, mach ohne Scheiß, schreib 2 Skripte gleichzeitig, hier ein paar Sätze, da ein paar Sätze, zack, hab vielleicht Musik oder auch nicht, trink 3 Kaffee oder auch nicht, lauf mal auf und ab, mach ein paar Liegestütze. Hervorragend, bin super, kann 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten. Setz mich in eine Schule mit 30 anderen, Stille, ich muss im Stillen irgendwie mich anpassen, muss jemand anderem zuhören, wie er redet. Ich werde versagen. ADHS, einfach eine Superkraft draus zu machen, indem du das Setting änderst. Die NPS, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist ein anderes Monster. Okay. Ein gesunder Narzissmus ist ein Vorteil. Der sorgt dafür, dass du dein Bestes gibst und dass du das kannst und dass du dann nicht glaubst auch und dass du nach einem Rückschlag vielleicht wieder zurückkommst. Eine NPS macht das nicht. Die schwankt zwischen du bist das Allerbeste, Gottesgeschenk und du bist der letzte Dreck die ganze Zeit. Wahnsinn. Nichts davon ist stetig. Ja, okay. Ja. Ich empfehle wirklich jedem, das Buch kann man, also wenn ich kurz die Buchwerbung machen darf.
Unbedingt.
Dieses Buch ist nicht wirklich ein True-Crime-Buch. Ja, ich habe die True-Crime-Fälle, aber eigentlich habe ich das Buch geschrieben für Betroffene von Narzissmus. Und das sind wir irgendwo alle. Ob wir selber eine NPS haben oder unsere Angehörigen, aber wir alle haben mit Narzissmus zu tun. Die Frage auch im Buch, leben wir im Zeitalter des Narzissmus? Wie du schon sagst, die Eigenschaften sind das, was manche Arbeitgeber von dir verlangen. Mhm. Die Eigenschaften sind das, was auf Social Media dich nach vorne pushen. Mhm. Und wir müssen alles Wissen darüber anhäufen, was wir können. Deswegen, lest mein Buch.
Eine abschließende Frage noch. Du bist nicht den typischen Weg gegangen, haben wir jetzt schon öfter geklärt, aber ja, also bist jetzt nicht mit normalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnissen beschäftigt. Gibt es trotzdem irgendwelche Vorurteile, die du immer wieder erfahren musst, weil du mal in Haft warst?
Das größte Vorurteil ist ja eigentlich kein wirkliches Vorurteil, sondern es ist die Angst, dass du bereit bist, Straftaten zu begehen, rückfällig zu werden, irgendwie so. Und das ist ja, wir haben die Zahlen in der letzten Folge gehört, statistisch gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Und deswegen ist es für mich kein Vorurteil. Aber interessant fand ich, dass du es gerade gesagt hast, dass ich das Arbeitnehmer habe. Ich bin aber jetzt Arbeitgeber.
Ach, stimmt.
Ich habe ja Arbeitnehmer. Und eine Sache, und sogar bei den Sichtweisen in einem ganz anderen Maß noch. Ich als habe Leute auf 520-Euro-Basis, 3-4 Stück, ich habe einen Teilzeit und so. Das ist nicht so wirklich. Aber wir haben bei den Sichtweisen, haben wir ja dieses ganz normale Arbeitsverhältnis mit Vollzeit-Sozialarbeitern zum Beispiel, wo wir auch davor gucken müssen, hast du soziale Arbeit studiert, wo willst du hin? Wir zahlen Qualifikationen für die Mitarbeiter, wir bilden die aus, wir machen das. Und was ich da gemerkt habe, ist, das war ganz einfach zu sagen, so ey, wir haben zum Beispiel einer der Sozialarbeiter, den wir eingestellt haben, ist ein ehemaliger Hooligan, der ein offenes Strafverfahren hatte. Und während er den Bachelor gemacht hat, eigentlich die ganze Zeit wusste, dass er von niemandem eingestellt werden wird. Kirchlicher Träger, staatlicher Träger, freier Träger, wer macht das? Es kann sein, dass der eine Bewährungsstrafe kriegt, kann sein, dass der vielleicht sogar eine Haftstrafe ist, war jetzt nicht so schlimm, aber hätte auch sein können. War da vorher ja auch schon Polizei bekannt. Keiner hätte den eingestellt. Und der hat sich während dem Studium an uns gewendet und wir haben gesagt, was, Mann, genau dich stelle ich ein. Also es könnte aber sein, dass ich ein Ding, und ich so, ja, und dann fängst du nach der Haft wieder bei uns an. Mhm. Und der ist jetzt bei uns seit 4 Jahren und hat natürlich keine Probleme mehr gehabt. Also das war auch im Gegenteil. Ich gehe sogar auf seine Verhandlung und sage, das ist unser wertvollster Mitarbeiter, nehmen Sie uns den bloß nicht weg. So. Also es geht auch anders. Leute, die diese Menschen wissen, wenn ihnen jemand eine Chance von Herzen gibt. Und was andere dann als Stigma sehen oder als Nachteil oder vielleicht als Vorurteil, sehe ich als Realität. Der Mann hat die Erfahrung, die ich brauche, wenn ich mit kriminellen Jugendlichen arbeite. Das ist genau der, den ich haben will.
Ja.
Und es gibt viele Jobs, wo du genau so jemanden eben haben willst. Und das ist es. Das ist Resozialisierung. Zu sehen, um den Kreis zu schließen von dem, was ich vielleicht letzte Folge schon gesagt habe, zu sehen, was sind denen ihre Fähigkeiten, was sind die Bedürfnisse, was sind die Skills und dafür den Job schaffen. Und bei uns war es einfach. Also meine Jugendlichen wollen solche Vorbilder. Mhm. Und das ist es ja auch. Das war, was ich gesagt habe. Wenn nicht, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche ein Vorbild, ich brauche jemanden, der mir sagt, der Weg. Wenn vor dir ein Sozialarbeiter steht, der noch nie im Knast war, der Studium anständig gemacht hat, der vielleicht sogar aus einer Akademikerfamilie kommt oder wie auch immer, aber zumindest nicht vorbestraft ist.
Was soll er mir erzählen?
Der kann mir nicht sagen, du kannst es auch. Da ist ja schon, ich bin vorbestraft. Kann ich das wirklich?
Ja.
Wenn aber vor dir jemand ist, der sagt, ey, im letzten Moment, ne, Bewährungsstrafe bekommen, jetzt sitze ich hier und so, es war die beste Entscheidung meines Lebens, den Weg zu verlassen und den anderen zu gehen. Das ist der, dem man nachgehen kann.
Ja.
Easy.
Richtig schön den Kreis geschlossen einfach zum Anfang vom letzten Teil.
Boom, fast als wäre es ein Autor.
Richtiger Profi, ja.
Ja, man merkt, es ist ein riesiges Thema. Ich glaube, wir haben einige Sachen auch nur angeschnitten, aber total wichtig, dass man mal so ein bisschen ins Grübeln und Nachdenken kommt, wie wir alle dazu beitragen können, dass echte Chancen entstehen können, auch nach der Haft. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ihr euch diesem Thema stellt und ich bin sehr gespannt, was für Feedback ihr bekommt, ob Menschen es mögen, ob sie es nicht mögen. Wir suchen bei Sichtweisen immer Unternehmer, die sich was trauen. Wir haben immer Jugendliche, die Hilfe brauchen oder Chancen brauchen. Es ist nicht nur Spenden, es ist auch einfach mal irgendwie zu sagen, hey, ich würde jemandem eine Chance geben.
Mhm.
So. Ja. Also sehr, sehr gerne, wenn jemand Bock hat, sich zu melden, sehr gerne.
Und ansonsten mal ins Buch reinlesen oder Podcast reinhören.
Oh ja.
Man kann ja noch mehr von dir hören.
Wenn man unbedingt möchte. Will. So.
Genau. Wir sehen euch, hören euch, ihr hört uns so rum in 2 Wochen wieder und genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao. Okay, oh, Lukas.
Let's go.
Es ist wieder soweit. Flexikon-Zeit.
Oh je.
Bist du bereit?
Niemals.
Wow, es hat sich gereimt.
Oh. Schieß los.
Knast und Konto, das Geldquiz hinter Gittern.
Ach du Scheiße. Knast
und Konto. Wir machen jetzt ein kleines Quiz.
Ja.
Und damit wollen wir natürlich auch überprüfen, wie viel du wieder aufgepasst hast heute in der Folge. Dabei geht es um Mythen, Halbwissen und echte Überraschungen. Also wir wollen ein bisschen mit Mythen und Halbwissen aufräumen. Und zwar habe ich die Rubrik Bullshit oder Real Talk genannt.
Mhm.
Ich werde dir jetzt sozusagen eine steile These vorlesen und du musst dann entscheiden, ob das Bullshit ist oder Real Talk.
Okay.
Okay. Wer im Gefängnis arbeitet, zahlt automatisch in die Rentenkasse ein.
Das ist Bullshit.
Ja, haben wir darüber gesprochen heute, richtig, ne? Haftarbeit zählt rechtlich nicht als echtes Arbeitsverhältnis, also keine Rentenpunkte und keine Sozialversicherung. Genau, ist übrigens auch einer der größten Kritikpunkte des Bundesverfassungsgerichts gewesen in dieser ganzen Debatte rund um, wie viel Gehalt die bekommen etc.
Oh.
These 2. In deutschen JVAs gibt es richtige Ausbildungsberufe mit Kammerprüfung.
Ja, das muss ja legit sein. Also ich meine, wenn eine Ausbildung gemacht wird, und das sind ja auch, es sind ja ganz normale Ausbildungen.
Also klar. Bullshit oder Real Talk?
Nee, Real Talk.
Genau. Etwa 2000 Inhaftierte machen jedes Jahr eine anerkannte Ausbildung, vom Tischler bis zum Koch. Meist in Prüfungen von der IHK oder der Handwerkskammer. Mhm. Viele bestehen, aber draußen ist es halt trotzdem, haben wir halt gehört, nach wie vor schwer, dann einen Job zu bekommen in den Handwerken.
Ja.
These Nummer 3. Gefängnisarbeit zählt als Arbeitszeit, also gelten Arbeitsschutz und Pausenrecht genauso wie draußen.
Das ist leider Bullshit. Da greift gar nichts. Also Max hat es ja auch hart formuliert als Zwangsarbeit genannt.
Genau. Kein Arbeitsrecht, kein Betriebsrat, kein Streikrecht etc. Also ja. These 4. Kurz vor der Entlassung wird jeder Gefangene automatisch an die Arbeitsagentur vermittelt.
Oh, ich bin mir gerade voll unsicher, ob er gesagt hat, dass es so ist oder ob er sich wünscht, dass es so wäre. Aber ich glaube, es war ein Wunsch von ihm und dass es deswegen Bullshit ist. Also,
ja, ist Bullshit. Hast,
ja.
Es gibt zwar Programme, worüber wir gesprochen haben, dieses Übergangsmanagement, aber das gibt es ja auch in manchen Bundesländern, nicht unbedingt in allen. Und viele werden halt entlassen und stehen, wie Max das ja auch eben erzählt hat, buchstäblich vor dem Nichts am nächsten Tag. Also kein System, was hier aufhängt. Cool. These Nummer 5. In einigen JVAs gibt es Bewerbungstrainings mit echten PersonalerInnen.
Darüber haben wir nicht gesprochen.
Mhm.
War eine Frage, die ich hatte. Habe ich leider nicht gestellt, sonst wüsste ich jetzt die Antwort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so ist. Also ich glaube, das ist Bullshit.
Ist tatsächlich Real Talk.
Echt?
Zum Beispiel in Hamburg, Berlin und NRW kommen manchmal echte RecruiterInnen in die JVAs, um Bewerbungsgespräche zu inszenieren, Lebensläufe zu checken und Feedback zu geben. Was eigentlich ein cooler Ansatz ist, aber
ja, das stimmt,
noch viel zu wenig gemacht wird.
Ja, aber ja, gut. Immerhin. Auch wenn immer noch viel nicht gut läuft, läuft wahrscheinlich global gesehen trotzdem schon viel gut hier, ne? Im Gefängnis. Also,
ich glaube, es gibt richtig viele gute Ansätze, aber genau das, was wir heute auch besprochen haben, es müsste einfach mehr
zu Ende gedacht werden.
Zu Ende gedacht werden, genau. Und irgendwie mit System, dass es auch ineinander greift mit der Zeit nach der Haft eben, ne? Damit Resozialisierung halt auch wirklich funktioniert und das nicht nur so ein schönes Konzept ist.
Richtig.
Ja.
Gut. Nice Fragen.
Freut mich. Dachte, nehmen wir alle noch mal ein bisschen Wissen mit.
Stark.
Genau.
Ich habe auch noch was gelernt.
Schön ist das. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mal ehrlich, hättet ihr ein Problem damit, mit einem Ex-Häftling zusammenzuarbeiten? Das würde uns total interessieren, also kommentiert gerne mal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder den Podcast abonniert. Und ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne eure Themenvorschläge oder Fragen schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.
Work Exposed ist ein Podcast von Xing. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.